Die Sonntagsfahrer mit Rat und Tat.
Oder im offenen Fahrrad, da fährt man ja immer Open Air. Pro Tag allerdings werden in Deutschland rund 800 Fahrräder geklaut und das betrifft nur die Fälle, die zur Anzeige kommen. Für Berlin heißt das im letzten Jahr fast 30.000 geklaute Fahrräder. Aufklärungsquote 5,4%. Da las ich doch die Meldung in der vergangenen Woche sehr interessant. Die Berliner Polizei kündigt ein Open-Data-Pilotprojekt in Sachen Fahrraddiebstahl an. Man werde künftig Ort, Zeit und weitere Informationen zu der Tat ins Internet stellen, um, ich zitiere, Programmierer herauszufordern, diese Daten zu nutzen und Anwendungen zu entwickeln, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Gute Idee oder verzweifelter Versuch im Sinne von, wir schaffen das nicht, helft uns in Sachen Fahrraddiebstahl?
Und darüber sprechen wir jetzt hier bei uns am Telefon mit Stefan Harnau aus dem Berliner LKA-Analysezentrum. Herr Harnau, schönen Sonntag, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag auch Ihnen. Also, Sie stellen seit dieser Woche alle gemeldeten Fahrraddiebstähle mit Tatort und Zeit ins Internet. Was erhoffen Sie sich davon?
Naja, ich sag's mal so, wir wollen natürlich alle Möglichkeiten nutzen, um den Fahrraddiebstahl zu bekämpfen, im Idealfall sogar ihn zu verhindern. Das ist natürlich das Endziel, das wir dabei haben.
Ganz kurz zur Datensicherheit, das ist ja immer ein großes Thema. Was genau für Daten stellen Sie da ins Netz? Mein Name, meine Anschrift, mein gestohlenes Fahrrad?
Nein, natürlich nicht. Das ist ja immer das Problem, warum die Polizei halt oder Sicherheitsbehörden generell natürlich ein bisschen zurückhaltend sein müssen, auch bei der Unterstützung von solchen Sachen wie Open Data. Wir müssen natürlich immer den Datenschutz im Hinterkopf haben. Deswegen in diesem konkreten Fall stellen wir eigentlich nur Daten ins Netz, die auch unproblematisch sind. Also sind die Fallzahlen zur Tatzeit, ungefähr die Regionalisierung, wo hat es stattgefunden, war es ein versuchter Diebstahl oder vollendet, Schadenshöhe, was für eine Art von Fahrrad war es, ist es aus dem Keller gestohlen worden oder irgendwie im öffentlichen Raum. Das sind eigentlich so die wesentlichen Informationen und nicht mehr.
Ich weiß, ich habe das ja zitiert, es geht um Ideen, die die Polizei bisher noch nicht hatte. Aber nur damit wir uns ein bisschen besser vorstellen können, was denn das ist, was Sie da erwarten. Was könnte das denn sein, was für technische Lösungen oder Ideen?
Ja, das ist, wissen Sie, diese Frage, ich habe natürlich auch ein bisschen ins Netz geguckt und die wurde ja immer wieder auch gestellt. Ja, ich fand, da gab es auch nette Zitate, ja. Also die Bitte um Gratisarbeit, die wir damit irgendwie an die Teilnehmer gestellt haben. Oder den schauen wir doch mal, ob irgendeinem anderen etwas dazu einfällt, Ansatz. Das finde ich total witzig, aber es trifft natürlich den Kern nicht. Natürlich nutzen wir unsere polizeilichen Daten sowohl für Analysen ganz konkret, um Fälle aufzuklären, wie auch um zu warnen, Präventionsarbeit gezielt zu machen. Das tun wir alles schon. Und wenn wir jetzt ganz konkrete Ideen hätten, was wir mit diesen Daten auch noch anfangen könnten, dann müssten wir es ja eigentlich auch selber tun. Und genau da kommen wir in das Themenfeld Open Data, wo wir gesagt haben, diese Daten haben wir zur Verfügung. Es gibt bestimmt noch andere, die gute Ideen haben und vielleicht auch bessere als wir. Und genau das Potenzial wollen wir damit nutzen. Das ist also eigentlich ein Angebot. Wir liefern Rohdaten, die sind ja auch nicht aufbereitet. Nicht? Das ist ein bisschen spröde. Ein Entwickler, denke ich, hat eine Idee, was er damit anfangen kann. Wenn jetzt viele Zuhörer neugierig sind, darauf gehen, werden sie vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein. Es ist wirklich relativ spröde. Eine Datentabelle.
Aber das heißt im Grunde sowas wie aus den Daten feststellen, zu bestimmten Zeiten wird an bestimmten Orten immer also passiert dann Folgendes und ich entwickle eine App. So jetzt mal ohne Idee ins Nichts gesagt. Also in diese Richtung geht es. Ich frage mal die Fragen, die Sie jetzt dann in der letzten Woche offensichtlich schon häufiger gefragt worden sind. Ist das nicht auch so eine Art Offenbarungseid im Sinne von bitte helft uns, wir kommen selber nicht auf die guten Ideen?
Nö, es ist ein Angebot, tatsächlich gemeinsam ein Problem anzugehen und auch das Potenzial, auch das kreative Potenzial von vielen anderen zu nutzen. Das ist es.
Und die andere Frage, die Sie ja auch schon gerade selbst erwähnten, war die Sache mit der Gratisarbeit. Wenn ich da jetzt eine gute Idee habe und das wirklich hilft, kriege ich was dafür? Also Geld zum Beispiel?
Von uns nicht. Nein, aber aber trotzdem, die Frage ist ja berechtigt. Ich kann mir vorstellen, und auch hier bin ich auch nur am Spekulieren, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der vielleicht eine App hat, die sich schon mit dem Thema Fahrrad, Mobilität, Mobilitätswende beschäftigt, dass der sich sagt, ach Mensch, die Daten sind kostenlos, das ist unser Angebot. Ich schaue mal, ob ich damit etwas anfangen kann. Es kann ja einfach ein zusätzlicher Layer sein in einer Navigations-App, wo man sieht, aha, hier ist mehr passiert, als vielleicht gut ist. Hier muss ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger sein, noch mehr an Präventionssachen denken. Das kann man mit diesen Daten theoretisch tagesaktuell. Das ist also wie ein Film, der ablaufen könnte. Aber wie gesagt, nicht unser Thema, sondern das Thema von Leuten, die findig sind, die wie gesagt schon eine App haben oder sagen, wir entwickeln so etwas. Und wenn das dann funktioniert und beliebt ist, dann ist natürlich die Win-Win-Situation da, dass nämlich auch die Entwickler etwas davon haben. Sei es von mir aus auch Geld. Aber wie gesagt, nicht aus dem Portemonnaie des Steuerzahlers.
Und jetzt ganz kurz zum Schluss noch, seit Mittwoch läuft das Pilotprojekt. Kam da schon was?
Nein, also bisher kam da noch nichts.
Aber jetzt natürlich, denn alle haben zugehört. Die Berliner Polizei hat am vergangenen Mittwoch ein Open-Data-Pilotprojekt gestartet. Das erste bundesweit in dieser Art auch und stellt Daten zu aktuellen Fahrraddiebstählen ins Netz in der Hoffnung und mit dem Wunsch, dass viele Ideen eintrudeln, wie man aus diesen Daten vielleicht ein Fahrraddiebe-Abwehrsystem oder eine Systematik entwickeln könnte. Alle sind aufgerufen und wir sprachen drüber mit Stefan Hanau aus dem Berliner LKA. Analysezentrum. Herzlichen Dank, einen schönen Sonntag noch.
Danke Ihnen auch.
Searching for this drama, think we addicted to this drama, burning bridges for this drama, ain't looking for no drama, think we addicted to this drama, think we addicted to this drama. The kids, get them out the maze. Keeps that in the pace. I was born yesterday. No life is a phase. Turn 18, ready, steady, confetti. You remind me of a kid. If it the moment couldn't break, lost his way. Tryna fight the pain. Next day, still open the lost with Bruce. Fell asleep on the moon. Signs, oh, drama. Okay, okay. Make a home white picket fence. Yeah, let it watch it go by. Wish I could see what's behind those eyes. We'll make a home white picket fence. We'll make a home white picket fence. We'll make a home.
I've lost the use of my heart, but I'm still alive. The hinterland of my devotion.
inside. Oh, I've been left behind. Oh, so I ride. I've the will to survive. In the wild, wild west, trying my hardest, doing my best to stay alive. I am.
Musik von Sade, Soldier of Love, 12.21 Uhr, auf besonderen Wunsch von Andreas, also von
genau,
ihm, ne?
Genau.
Sollen und wollen wir heute über Wolfgang Graf Berge von Trips sprechen. Andreas, wer war das?
Das war ein deutscher Formel-1-Rennfahrer, der für Porsche und Ferrari fuhr.
Früher. Also wir können uns schon mal jetzt nach an so zurückerinnern.
Genau, es gibt ja einen konkreten Anlass, warum wir darüber sprechen, nämlich den 60. Todestag, der war gestern.
Genau, Berge von Trips, das klingt fast wie so ein Name aus einem Roman. Was ist das für ein Name? Wo kommt der Herr von Trips?
Wolfgang Graf Berge von Trips, der war der letzte Spross eines alten, auf der Burg Hemmersbach bei Kerpen lebenden niederrheinischen Adelsgeschlechtes. Ja, also jetzt kein Hochadel, aber eben sehr, sehr alt. Und das war damals nach dem Zweiten Weltkrieg eben immer noch eine Nummer, nicht? Wenn wer so hieß und eben Formel 1 Rennen fuhr, war in der Öffentlichkeit bekannt.
Wobei man muss ja auch sagen, Formel 1 hatte damals nichts mit der Formel 1 von heute zu tun, ne? Da waren wirklich, sagen wir mal, die etwas wagemutigen Recken aus gutem Hause, die das schnelle Auto entdeckten. Das war ja auch noch relativ neu, wenn man vor 60 Jahren, also zumindest noch nicht so ein Gebrauchsgegenstand wie heute.
Also jedenfalls die Formel 1 war damals wirklich eine Todessportart. Nicht? Also das, was heute aus der Formel 1 geworden ist, die ist ja eigentlich bloß noch ein Schatten ihrer selbst, aber das hat sie eben damals auch so attraktiv, so sexy gemacht, nicht? Weil eben in jedem Rennen irgendwas Furchtbares passiert und das hat die Leute total angepiekt und ja, Trips war eben nach dem Zweiten Weltkrieg einer der ersten Formel-1-Fahrer aus Deutschland.
Trips war vielleicht auch sein Spitzname. Er fuhr tatsächlich am Anfang seiner Karriere unter Pseudonym, weil seine Familie sich, und wie wir ja hören, nicht zu Unrecht, immer Sorgen um ihn gemacht haben. Er hatte aber auf den Rennstrecken auch einen Spitznamen, Graf Crash, Graf Unfall, und sagt zu diesem Thema an sich überhaupt:
Selbstverständlich ist unser Sport gefährlich, doch ist es eine Gefahr, die nicht anonym ist, sondern die wir in der Hand haben. Und ich möchte sagen, die größte Gefahr hier ist der Mensch selbst, der seine Fähigkeiten überschätzt und vielleicht an Grenzen herangeht, die er nicht schafft.
Und damit kommen wir zu dem Anlass, warum wir heute über den Graf Trips sprechen. Das ist tatsächlich dann auch sein Schicksal gewesen an diesem 10. September.
Genau,
1961.
Das war sein Schicksal, denn wenn er sagt, der Mensch ist selber schuld, dann ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen Selbsterkenntnis gewesen. Also der hat immer ordentlich Gas gegeben, wirklich ordentlich Gas gegeben. Nun waren die Autos natürlich damals weit weniger sicher als heute, aber er hat es eben übertrieben, hat wirklich viele Unfälle gebaut und der letzte, der dann am 10. September 1961 in Monza dann auch ihn das Leben kostete, der hat eben leider Gottes auch noch 15 andere Rennzuschauer mit in den Tod gerissen. Ja, und das hat ihn so ein bisschen einzigartig gemacht. Vielleicht ist es auch ein warnendes, mahnendes Ereignis, dass man sagt, Mann, so darf es auf gar keinen Fall mehr sein. Und das wird wahrscheinlich auch das sein, was letzten Endes der Formel 1 irgendwann mal den Todesstoß verpasst.
Ne? Graf Berge von Trips.
wollen einfach nur noch Earth, Wind und feiern.
Oh ja.
Der Jan auch.
In allen Ecken hocken Menschen.
Radio 1 präsentiert Jan Delay live. Am 28. März in der Berliner Columbia-Halle.
Wir haben zwar keine Einbauküche, doch Papa hat einen Saxophon.
Jan Delay, Disco Number One.
Ich will noch nicht nach Hause, aber es ist die Realität.
Jan Delay in Bestform und endlich wieder mit seiner Mucke.
Nach der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte.
Radio 1.
Wie bin ich richtig? Ja, man fühlt sich gut an.
Für alle, die vor allem Bock auf Feiern haben und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1. Wetter.
Tja, im Sendegebiet sieht es heute ein bisschen trübe aus, jedenfalls teilweise. Die Sonne kommt aber dann raus im Laufe des Tages. Es werden Temperaturen erreicht, die bei 23 Grad liegen. Das ist ganz schön. In der Nacht kühlt es sich dann ab auf Werte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen haben wir dann auch erstmal einen etwas trüben Anfang, aber es soll schöner werden und damit läutet sich dann auch der Spätsommer ein, der uns bis Mitte der Woche erhalten bleibt. Jedenfalls, weiter gehen die Vorhersagen noch nicht.
Ding Dong, ja. Läutet der?
Mhm.
Verkehr.
Vorsicht in Brandenburg auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Königs Wusterhausen und Schönefelder Kreuz liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf allen Spuren. Staus auf den Autobahnen auf der A9 Richtung Leipzig zwischen Brück und Kleinmarzehns, auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Werder zwischen Spandau und Leest. Sogar plus 2 Stunden mehr müssen Sie da einrechnen, sowie in Richtung Havelland zwischen Großkreuz und Potsdam Nord, da 45 Minuten mehr. Auf der A20 zwischen Prenzlau Süd und dem Kreuz Uckermark 15 Minuten und im Stadtverkehr Berlin ist die A111 stadteinwärts zwischen Stolpe und Schulzendorfer Straße bis morgen 5 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt. Wo es geht, gute Fahrt.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
So ist es. Schönen guten Tag.
Und du kannst jetzt hier schon wieder diesen weißen Kittel rausholen. Dein Himmelskleid sozusagen.
Du, der ist frisch gebügelt und gestärkt. Ja,
ja? Genau. Hm? Und dich ein bisschen schmutzig machen. Audienz beim Autopapst. Sie steigen auf in den Schrauberhimmel 0331 70 99 111. Melden Sie sich gern.
Me off, you spread me on.
Cardigans, my favorite game bei den Sonntagsfahrern.
Der Schrauberhimmel mit Andreas Kessler.
Du guckst so.
Ja, aber ich sehe es immer so richtig vor mir, wie er hier eigentlich, weißt du, so schnöde im Studio, aber dann Schrauberhimmel, du so mit Düsenantrieb, geht's nach oben mit deinem kleinen Röckchen.
Das Röckchen fasziniert dich, oder? Der Düsenantrieb, es weht wahrscheinlich auch so ein bisschen.
Nur weil du im Himmel für mich natürlich dann irgend so ein Walla-Walla-Kleid anhast.
Ah, okay, aber es ist gar nicht so praktisch, so ein Walla-Walla-Kleid. Wenn
nee, auch nicht so hübsch, um ehrlich zu sein bei dir.
Oh, du, wenn ich den richtigen Schneider finde.
Haarige Männerbeine von unten.
Ja,
von nein, der will
das. Gottes Willen, hör jetzt auf.
Micha!
Ja, hallo, ich merke, ihr habt ganz schön heiße Themen. Genau das gegenteilige Problem.
Unser Idyll.
Probleme mit der Vereisung, und zwar VW-Bus T6, Baujahr 2016. Gestern eine längere Fahrt gehabt, etwas über 300 Kilometer, und stell dann fest, dass im Motorraum, also der Teil sozusagen der Heizung oder der Klimaanlage, der im Motorraum liegt, da war was vereist, so ein Metallstab sozusagen völlig vereist, und das hat mich dann doch sehr beunruhigt.
Ja, aber du hast keine Fehlfunktion festgestellt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also auch im Display wurde nichts angezeigt. Ja. Lief alles völlig normal. Die Temperatur hatten wir auf 22 Grad Innenraum. Das ist also alles ganz gut. Wir sind ohne Klimaanlage gefahren, also einfach nur so.
Ach, ihr seid ohne Klimaanlage gefahren und trotzdem ist was vereist?
Trotzdem vereist, hat mich ein bisschen gewundert, ja.
Okay, also dann wird wahrscheinlich der Klimakompressor trotzdem in Betrieb gewesen sein. Wahrscheinlich irgendeine Automatikeinstellung.
Ja.
Ihr habt ja irgendeine Temperatur vorgewählt und die ist dann eben. Und wenn der läuft und wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, ja, das war gestern wahrscheinlich der Fall, dann tritt sowas auf.
Okay.
Ja, dann hast du eben eine sehr deutliche Temperaturdifferenz an diesem Rohr, weil da irgendein Gas expandiert wahrscheinlich. Und aus diesem kühlen Grunde setzt dann aus der Luftfeuchtigkeit da Eis an, was aber kein Problem ist. Ja, die Strahlwärme des Motors macht beim nächsten Tankstopp oder so, lässt es sowieso sofort wieder schmelzen. Man könnte das ändern, indem man es isoliert, ne, dieses Rohr.
Okay. Nein, also das stört mich jetzt nicht tatsächlich. Ich bin nur etwas beunruhigt. Ich muss nächste Woche wieder eine längere Fahrt machen und war jetzt halt unsicher, ob ich mit dem Auto jetzt weiterfahren kann oder ob
kannst du machen. Also es hat fast jedes Auto.
Könntest du noch ein Eis daneben legen, dann bleibt es kalt.
Ja, ich muss überlegen, wie ich das irgendwie nutzen kann.
Genau.
Ja.
Immer das Positive entdecken. Micha, viel Spaß.
Gute Fahrt. Tschüss.
Und vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Und da ist Sönke. Hallo Sönke.
Hallo.
Hat gar kein Auto, aber eine Frage.
Na dann schieß los, Sönke.
Ja, früher hatten wir ja so, dass man Rapsöl tanken konnte statt Diesel.
Ja.
Und das macht man heutzutage gar nicht mehr. Das hatte mich mal so gefragt, warum das so ist. Und die zweite Frage, die ich hätte, LPG-Gas wäre doch eigentlich umweltschonender als Benzin, oder nicht?
Ja. Fange ich gleich mal damit an, wenn du LPG tankst, wenn du ein Auto hast, was LPG verbrennen kann, dann bist du so über einen breiten Daumen mit 15% weniger CO2-Emissionen unterwegs, weil das Zeug besser verbrennt. Ja, also da könnte man tatsächlich nur durch die Wahl des Kraftstoffs schon dem Klima was Gutes tun. Ja, allerdings muss man natürlich ein Auto haben, was so eine LPG-Anlage drin hat. Und das ist in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das ist das eine. Und mit dem Rapsöl, das konnte man tatsächlich damals einfach so tanken. A, weil es viel billiger war als konventioneller Dieseltreibstoff. Und B, und das ist der Hauptgrund, warum man es heute nicht mehr macht, die Motoren damals waren noch keine Common Rail Motoren, wo der Einspritzdruck eben mehrere tausend Bar beträgt, sondern eben nur 150, 130 Bar vielleicht. Und das ging problemlos mit Rapsöl. Wenn man das heute macht, zerschießt man sich die Hochdruckpumpe sofort. Darauf sind die Motoren einfach nicht ausgelegt. In erster Linie war es damals aber der Grund, das Zeug zu tanken, war der Preis.
Wäre es heute ja gar nicht unbedingt, oder? Rapsöl ist doch gar nicht jetzt so preiswert.
Nee, weil das inzwischen ja auch mit Energiesteuern belegt ist. Da hat der damalige Bundesfinanzminister...
Ich meinte das in meinem Ernährungsregal.
Ja, du zahlst inzwischen, obwohl du es ja eigentlich nur in den Salat machst, Energiesteuern darauf. So ist das. Ja? Frage beantwortet, Sönke?
Ah ja, danke schön. Ja.
Mach's gut. Ciao.
Danke, tschüss.
Tschüss. Ja, zum Glück nicht so viel wie ein Tank in den Salat.
Naja.
Sonst eklig.
Ja, schmeckt ein bisschen vor unter Umständen.
Wenn Sie Hilfe brauchen mit Ihrem Fahrzeug, melden Sie sich gerne 0331 70 99 111.
If you get blown off course and filling in the parts of your life. das will. Medicating, quick step reflections in the dark mirrors of our life.
Radio 1. Mobilität in der Krise.
Man wollte sich ja ganz neu präsentieren als eine Messe, die die Zeichen der Zeit verstanden hat, die nicht mehr nur IAA, Internationale Automobilausstellung, sondern IAA Mobility ist, neu am Standort München und als Mobilitätsshow. Reine Autoshow mit blitzendem Chrom und leicht bekleideten Hostessen war gestern, jetzt sollte die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, mit Fahrrad und alternativen Antrieben und so weiter. Heute endet in München die IAA Mobility und bewegt waren auf jeden Fall die letzten Tage drumherum, denn es gab zum Teil auch massiven Protest von Umweltschützern und von Messekonzeptgegnern. Und wir wollen mal ein Fazit ziehen mit Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer.
Genau, und der ist jetzt hier bei uns am Telefon. Herr Dudenhöfer, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Fangen wir da erstmal mit dem Positiven an. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen in München an dem neuen IAA-Konzept?
Gut war, dass die Messe auf einem überschaubareren Gelände war. In Frankfurt waren eben halt immer große Wege und einzelne Autobauer wie Mercedes hat zum Beispiel eine ganze Festhalle dann genutzt und dargestellt. Und damit war schon eine relative große Ungleichheit und es war halt relativ groß oder zu groß. In München war es überschaubarer. Das ist sicherlich eine Sache, ähnlich wie in Genf, diese Autoshow, die man sich für die Zukunft merken sollte.
Sich breiter aufstellen, keine Automesse mehr sein, sondern eine Mobilitätsmesse werden. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht gelungen?
Nach meiner Einschätzung eher schlecht. Die Fahrräder standen hinten. Da ist kaum jemand hingegangen zu den Tagen, als ich dort war. Und wenn sich jemand für Fahrräder interessiert, dann geht er zu oder zu einer Spezialmesse, wo Fahrräder dargestellt werden. Also ist es ein bisschen untergegangen. Ich glaube, das ist das ganze Konzept, dass es eben halt verschoben war, dass man alles zeigen wollte, statt sich auf irgendwas fokussiert hat, wo dann der Messebesucher oder der Interessierte hingehen kann und sagen, ja, genau dafür interessiere ich mich, genau deshalb will ich dorthin gehen, so wie es bei der Gamescom ist, so wie es bei der Reisemobil- oder Caravan-Ausstellung ist. Das ist zielgerichteter als alles für jeden. Alles für jeden ist nicht für jeden. Das war so ein bisschen oder ist so ein bisschen, glaube ich, das Thema bei der IAA. Deshalb ging es nach meiner Einschätzung so ein bisschen daneben, zu stark verwässert. Und wenn man schon Mobilität macht, ja, dann darf man ja Mobilität nicht für den Autobauer machen. Das heißt, sich dieses Thema Parken an Land ziehen und das provoziert ja gerade von den Greenpeace, von den anderen Mobilitätsanbietern den Protest. Also ein Verband, der ausschließlich für die Autobauer und Zulieferer da ist, der sollte sich hüten, alleine eine Mobilitätsmesse zu machen. Da müssen wirklich mehrere Verbände mit rein, damit es ausgewogen ist und nicht den Anschein hat, jetzt stellt man ein Fahrrad neben ein Auto und damit wird's grün. So wird die Sache sicherlich.
Genau, da treffen Sie ja fast die Stimme der Kritiker, die entweder sowieso Autos oder Automessen generell doof finden und auch sagen, der richtige Austausch hat nicht stattgefunden. Wir haben ja mit Absicht Sie zum Gespräch gebeten, um von einem, der ja auch eigentlich eher vom Auto kommt, Experten zu fragen, was aus seiner Sicht falsch an diesem Konzept ist. Das haben Sie gerade gesagt. Wie wäre es denn glaubwürdiger gewesen, dass es tatsächlich ein Umschwung auf generell Mobilität ist bei dieser Messe?
Ich glaube, wenn man von der Autoindustrie kommt und eine Messe veranstaltet, dann sollte man auch dazu stehen, dass es um Autos geht und nicht um alles Mögliche. Wenn es um Autos geht, dann sehen wir, dass wir mit großen Schritten in die Zukunft geht. Das Auto hat wirklich eine große Zukunft. Immer mehr Fahrzeuge sind in Deutschland auf den Straßen, weil die Leute einfach die Autos schätzen. So, vorher war der Caravan-Salon in Düsseldorf. Es war kein Reisemobil, zum Beispiel bei der IAA. Derzeit ist es ein Riesenboom. Sie haben Wartezeiten bis zu 2 Jahre, wenn Sie ein Reisemobil bestellen wollen. Die Leute wieder alternativ auf andere Art Urlaub zu machen, und zwar mit Reisemobilen. Also ein Boom, wo man Mobilität, wo man Auto zeigen kann. Wurde es Elektroauto, das hat man gemacht, aber schauen Sie, da ist wieder die Hälfte der Autos da gewesen. Da war weder Toyota da, da war weder die Stellantis-Gruppe da, bei der Alfa Romeo, bei der Fiat, bei der Opel, bei der Peugeot, bei der Citroën, bei der Chrysler mit dabei ist oder Jeep mit dabei ist, da war weder Tesla da. Also es war eine halbe Automesse. Und das ist natürlich auch schade, denn das Elektroauto ist das Thema. Und das dritte Thema ist auch fahren. Auch das ist ein Riesenthema, was in China gemacht wird.
Heute endet die IAA Mobility und der Versuch, aus der Autoshow eine ganzheitliche Mobilitätsmesse zu machen, ist nicht so richtig geglückt, sagt Autoexperte Ferdinand Dunhöfer. Wir sagen herzlichen Dank und entschuldigen uns für die leichten Aussetzer, die lagen an der Telefonleitung. Ich hoffe, man konnte trotzdem allem folgen. Vielen Dank. Schönen Sonntag noch.
Okay. Ich wünsche noch eine gute Sendung. Tschüss.
We are connected, but we are reflected, we're apart. We are affected, but we are connected all across our inner yard. Once I went off the line, so
Titel für einen Song. For the soul, there is no hospital.
Mal abgesehen hier von unserem Studio, nicht? Dr. Pantel, alle Kassen.
Du meinst, es ist wie Seelendoktorei?
Ja, na klar. Auf und wie, insbesondere, wenn man seelenverwandt ist, dann...
So wie du und ich, meinst
ja,
du?
Ja, genau.
Ja, zu nicht? Unterschiedlichen Jahrhunderten geboren quasi, aber trotzdem in der Seele verbunden.
Jahrhunderten, Jahrtausenden.
Ja, weil du bist ja wirklich noch, also durch dein Blut rauscht Öl oder weiß ich nicht, man könnte auch sagen, du bist noch ein gut geschmierter...
Genau.
Senior. Ja.
Und bei anderen, da hackt es manchmal ein bisschen.
Und ich schon eher so auf E.
Ja. Ja.
Aber zum Beispiel auf der IAA, jetzt warst du auch überhaupt nicht. Ich meine, du, der Autopapst bist du, aber da warst du nicht mehr.
Nee.
Also es ändert sich auch bei dir was.
Ich bin also in den letzten, weiß ich nicht, 25 Jahren wahrscheinlich auf jeder IAA gewesen. Auch, da denke ich oft dran, auf der vor 20 Jahren.
Ja, damals in Klondike, ist schon klar.
Als das World Trade Center abgeschossen wurde von den Flugzeugen. Also daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und das war meines Erachtens auch eigentlich die letzte echte. Ja, also da war sie natürlich auch schon nicht mehr echt, aber da war es ja eben noch so, wie die IAA war. Aber die Zeiten sind vorbei. Es gibt immer noch Leute, die haben da offenbar so richtig den letzten Schuss noch nicht gehört. Ja, die Autoindustrie ist ja eine sehr konservative und auch eine sehr schwer bewegliche Industrie. Aber selbst die haben ja zu großen Teilen, das hat ja Ferdinand Dudenhöfer eben auch gesagt.
Fast schon schneller als die Verbände, muss man sagen.
Ja, die haben ja diesmal gar nicht mehr daran teilgenommen. Nicht? Also die ganzen großen Hersteller waren alle nicht mehr da, weil sie eben gesagt haben, dieses Konzept ist verwässert und für uns nicht mehr das Richtige.
Vielen Dank für den Vortrag.
Radio 1, der Tipp. von Kerstin Lehmstedt.
Eva Menasse liest heute Abend im Kammermusiksaal der Philharmonie aus ihrem Roman Dunkelblum, eine Veranstaltung im Rahmen des 21. Internationalen Literaturfestivals. Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Stadt wie jeder andere. Doch hinter der Fassade verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Die älteren Einwohner von Dunkelblum wissen um die Tat und die Täter. Ihr Schweigen hält sie zusammen. Ausgerechnet in den Spätsommertagen des Jahres 89, während an der nahen Grenze auf der ungarischen Seite hunderte DDR-Flüchtlinge warten, macht man in Dunkelblum einen grausigen Fund. Die Einwohner werden mit ihrer Vergangenheit und mit der Frage nach ihrer Schuld konfrontiert. Heute Abend, 20 Uhr, liest Eva Menasse aus ihrem Roman Dunkelblum im Kammermusiksaal der Philharmonie. Die Tickets kosten 18, ermäßigt 12 Euro.
Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen.
USA geben Ermittlungsdokument zu 9-11-Anschlägen frei. Taliban wollen Geschlechtertrennung an Universitäten einführen. Und das Wetter in den kommenden Stunden oft sonnig bei um die 22 Grad. Und ausführlich gleich alles in den Radio 1 Nachrichten um 13 Uhr.
Something's pulling me outside to ride around in circles.